ist merkwürdig, was wir heute Abend hier miteinander verhandeln, geht ja alle hier an. Mut zum Beten ist eine peinliche und blamable Geschichte mit dem Beten. Und selbst ausgewachsene Christen müssen sich manchmal einen richtigen Stups geben, wenn sie einen Kamerad anhaut und sagt, ja, betest du? Und dass sie sagen, ohne rot zu werden, ja, ich bete. Warum das eigentlich so eine blamable Geschichte ist, es gibt so unsagbar viele Vorurteile gegen das Beten. Und da braucht es viel Mut, um da einfach durchzubrechen und zu sagen, ja, ich bete. Da werden Sie morgen schon Menschen begegnen, die lächeln mild und herablassen, wenn sie vielleicht ein paar Worte erzählen von heute Abend. Ist gut, wenn sie es tun. Dann sagen sie, ach, wie ich früher ein Kind war, da habe ich auch so ein paar Reime gebetet. Aber jetzt kommt es darauf an, dass ich entschlossen mein Lebensschicksal in die Hand nehme und meine Willenskraft ist jetzt entscheidend. Gut, sicher richtig, dass die Willenskraft in vielem entscheidend ist. Haben Sie Mut zu sagen, aber ich bete? Und können Sie das erklären, was das bedeutet? Was wir da tun, ist ein alter Spruch, der von dem Philosophen Fichte kam, der sagt, das Kind betet, der Mann will. Das ist der Unterschied, das ist eine Kinderei, wenn einer betet, aber später, da kommt es darauf an, dass man entschlossen die Geschicke seines Lebens in die Hand nimmt. Wo kämen wir denn hin, wenn man da einfach die Hände in den Schoß legen würde und mit frommem Augenaufschlag in den Himmel schielen und dann meinen, man könnte so die Verantwortung abschieben, das würde uns ja faul und träge machen. Also nee, vom Beten, nein, da will ich nichts wissen, sagen viele. Und wenn wir doch beten, Mut zum Beten, was ist denn der Grund, wenn wir beten? Mut zum Beten, es braucht viel Mut. Und ich denke, Sie alle sind erst Anfänger im Beten, auch wenn Sie schon viele Jahre mit Jesus gehen. Sie sind erst Anfänger im Beten. Selbst die engsten Vertrauten von Jesus, die haben einmal, wie sie ein Stück weit beobachtet haben, wie Jesus gebetet hat, haben sie gesagt, Herr, mach mit uns einen Kurs, lehre uns beten, wir können es gar nicht. Wir müssen von dir erst richtig unterrichtet werden, wie man beten muss. Ich will heute, getreu meiner Gewohnheit, Ihnen an drei Stellen zeigen, was beten ist. Zuerst, Ist da jemand, war ja toll von den beiden vorhin vorgeführt, den einen haben sie nicht gesehen, der da immer wieder den Zwischenruf machte. Das ist ja so typisch, dass man gar nicht damit rechnet, Gott hört mich. Wenn oft zweifelnde und fragende Menschen mir ihre Bedenken vortragen zum christlichen Glauben, dann fehlt ja erstaunlicherweise das, was mir am meisten Kopfzerbrechen macht. Nicht die Fragen, wie die Welt entstanden ist, das ist ja ziemlich lange her. Mich interessiert was ganz anderes. Ist das denn wahr, dass Gott das hört, wenn Sie beten? Da betete drüben im vierten Stock jemand und am Krankenhaus betet jemand und in den USA betet jemand und in Südafrika. Und das soll alles Gott hören, über tausende von Kilometern hinweg. Also kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ist ja unerhört, was die Glaubenden da behaupten, dass da jemand da sei, der höre. Und das Große beim Beten muss uns da zuerst wieder aufgehen. Was ist das überhaupt, wenn wir beten? Ich habe zurückgedacht mal in meiner eigenen Lebensgeschichte, wo ist denn dir deutlich geworden? Mit dem Beten, ganz groß. Es war im Jahr 1975, ich hatte damals meine erste Afrika-Reise geplant und sollte an der Konferenz der ugandischen Erweckungsbewegung damals teilnehmen. Und da drunten in der Königstraße im Büro der Sabena Fluggesellschaft hat eine liebe Mitarbeiterin mir mit viel Sorgfalt den Flugplan zusammengestellt. Und als ich dann ganz im Süden von Tansania war und vorher noch einen Missionsarzt besuchen wollte, da wusste ich gar nicht, was Afrika ist. Eine staubige Piste, in der das Flugzeug noch mit Propellern damals gelandet ist, und dann ging es 400 Kilometer durch den Busch mit dem Auto über Straßen, die keine Feldwege bei uns sein könnten. Und ich habe dann gleich dem Missionsarzt, wie er mich abgeholt hat, gesagt, also am Montag muss ich wieder zurück. Da geht mein Flugzeug um 15.10 Uhr und da muss ich den Anschluss in Nairobi kriegen, damit ich dann nach Uganda weiterkomme. Dann guckt er mich an und sagt, bist du wahnsinnig. Die Flugzeuge, die kommen bei uns. Und wenn sie nicht kommen, kommen sie am nächsten Tag. Aber auf die Uhrzeit schaut bei uns keiner. Das geht alles so über den Daumen gepeilt. Ich sage, ja, ich muss den Anschluss kriegen. Da gibt es nur eine Verbindung mitten in der Woche. Dann muss ich wieder 3 Tage warten und dann ist die Konferenz vorbei. War den ganzen Sonntag in Spannung. Und Sie kennen meine Art der Ungeduld. Und am Montag, als ich wieder in der Hafenstadt Mutuara ankam und zum Flughafen hinausfuhr, da sagte der indische Agent, der dort für die Fluggesellschaft da war, sagte, wir haben schon die Meldung, das Flugzeug kommt eine Stunde später. Das darf doch nicht wahr sein, ich brauche doch den Anschluss. Da kocht ja innerlich alles in einem, wenn Sie ein bisschen Temperament im Leibe haben. Und das kam dann schließlich, es war ein bisschen mehr als eine Stunde und ich habe dann tüchtig Druck gemacht und dann kam der Pilot, ein Amerikaner, und sagt, ja, ich werde tun, was ich kann. Er hat selber geholfen, das Gepäck zu entladen, dass die Maschine bald wieder starten kann. Er sagt, völlig unmöglich, Sie können den Anschluss in Dar es Salaam nicht kriegen und dann ist die Maschine ab und Sie kommen nicht mehr nach Kampala, vielleicht am Sonntag. Und da flog ein afrikanischer Prediger mit mir, der seinen krebskranken Vater besuchen wollte. In der Hauptstadt Dar es Salaam in der Klinik. Wie wir miteinander flogen im Flugzeug, da war er so still neben mir gesessen. Ich sage, was denkst denn du an deinen Vater? Oder du redest ja gar nichts. Dann sagt er, ich bete. Ach ja, richtig, für deinen Vater? Sagt er, nein, für dich, dass du den Anschluss kriegst. Ja, also ihr Afrikaner, Mensch, das... Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das sind Dinge, Zusammenhänge, da kann Gott auch nichts dran drehen. Dann ist das Flugzeug weg. Und dann ging Schlag auf Schlag. Ich sage das, weil das mich beschämt hat. Wie Nairobi ein Flugzeug gewartet hat, weil der Pilot Nachricht gab, das machen sie nie. Wir hatten noch ein Telegramm geschickt nach Kampala, er braucht mich nicht abholen, ich komme nicht. Ich habe damals im Flugzeug, das ich dann doch noch erwischt habe, es ging doch über Nairobi zum Umsteigen, einen Brief an meine Frau geschrieben und sagte, jetzt wird es schwierig heute Nacht, ich komme in Entebbe an, nachts. Es war damals das Land von Idi Amin und wir grauten ein bisschen. Alle Leute sagen, das sei gefährlich, wenn man als Weiser nachts da aussteigt. Und ich habe extra die noch abbestellt, die mich nicht abholen sollen, weil ich doch den Anschluss nicht bekomme. Und ich gab die einem Missionsmann mit, den ich im Flugzeug traf, der nach Frankfurt zurückflog. Und wie ich tief in der Nacht durch die Flughalle von Entebbe gehe, da winken hinten ein paar schwarze Hände. Ich sage, was seid ihr da? Habt ihr das Telex nicht bekommen? Sie sagen, uns ist kein Telegramm geschickt worden. Es kam nicht an. Dass Gott Dinge lenkt und dass Gott da ist und hört. Ich war so überwältigt, wie es Ihnen in Ihrem Leben auch schon ging. Dass Sie sagen, ist das wahr, dass Gott so hautnah da ist?
Und es ihm ein kleines ist, die Geschicke dieser Welt zu lenken und zu wenden nach seinem Willen. Und da schämen wir uns, dass wir gar nicht mit seiner Gegenwart rechnen. Ist da jemand, war mein erster Punkt, da ist jemand. Beten heißt mit Gott reden. Wir sagen ja, dass dieses Wort aus dem Psalm 51 so wichtig sei. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören. Da hat Gott ihnen sein Wort gegeben. Ich will dich erhören. Da ist jemand, der ewige Gott. Aber jetzt noch eine Frage. Was ist, wenn mein Gebet nicht erhört wird? Wenn man so eine Geschichte erzählt wie gerade, dann lächeln ein paar mild und sagen, du hast ja gut reden. Was soll das? Bei mir sieht es ganz anders aus. Ich habe oft gebetet in großer Not. Ich habe mich heiser geschrien. Und da war niemand. Ich habe jedenfalls nichts gemerkt. Die Zahl der enttäuschten Beter ist riesengroß. Die Zahl der enttäuschten Beter ist riesengroß. Was soll man da sagen? Gehen Sie mal runter ins Krankenhaus. Es kann sein, dass in unserer modernen Zeit heute wenige Menschen beten, aber im Krankenhaus beten 98,5%. Der Sensationsdarsteller Armin Dahl hat ja das schöne Wort geprägt, spätestens wenn das Flugzeug ins Trudeln kommt, sitzt kein Atheist mehr drin. Das ist ein guter Satz. Also mit dem Beten hat sicher jeder schon in den brenzligen Situationen seines Lebens Tests unternommen, aber die meisten sind enttäuscht und sagen, komisch, ich habe da gar nicht gemerkt, dass sowas passiert ist. Die Krankheit wurde schlimmer und meine Probleme haben sich nicht gelöst. Die Zahl der enttäuschten Beter ist sehr groß. Wir haben ja am Anfang gesagt, man kann bei Jesus lernen, wie man betet. Ist Ihnen aufgefallen, dass Jesus mehr gebetet hat, als er geredet hat? Jesus hat mehr gebetet, als er Wunder getan hat. Beten war die Hauptarbeit Jesu. Viele Stunden zurückgezogen, auf die Nachtruhe verzichtet. Wir sind alle kleine Stümper, wenn es ums Beten geht. Und wir dürfen sogar in der Bibel manchmal teilnehmen an dem Gebet Jesu. Er hat uns ja Beten auch an Mustergebeten, wie dem Vater unser vorgeführt. An anderen Stellen des Neuen Testaments dürfen wir hineinblicken, in das Gebet Jesu und Zuhörer sein. Und gerade jetzt in den Passionswochen, da treten wir immer wieder in dieses Heiligtum des Gebetskampfes Jesu, wo Jesus mit dem Vater im Himmel rang im Gebet. Und es fällt uns auf, dass Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also das ist ein Trick, kann jetzt einer sagen. Na gut, ist ein Trick. Hab ja auch gedacht, das ist ein Trick. Da wollen die Christen sich bloß drum drücken. Nein. Es geht auch im Gebet darum, dass Gottes Wille geschieht. Meine Sicht der Dinge, die ist oft beschränkt und vordergründig und oft auch falsch. Wie oft muss ich meine Meinung ändern? Darum ist ganz selbstverständlich, dass wir im Beten sagen, wenn das schon Jesus gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, obwohl Jesus doch ganz anders vorausgesehen hat, was auf ihn zukommt. Und wenn wir dann etwa vor einer schwierigen Operation stehen, dann ist das ja wirklich eine Testfrage an uns, ob wir so beten können, Vater, dein Wille geschehe. Nein, nein, wir sagen, ich will schon das eine und nicht das andere. Ist ganz klar, ich habe die Wahl schon getroffen. Ich kann das dir nicht überlassen. Und wieder ist das der Punkt, an dem sich zeigen muss, was wir vom ewigen Gott, unserem Vater, halten. Ob wir ihm das zutrauen, dass er das Beste für uns will, oder ob wir ihn erpressen wollen. Schauen Sie beim Beten ins Gesicht Gottes. Und passen Sie auf, dass Sie da keine Fratze vor Augen haben. Es ist der Vater, der Sie liebt. Und das Bild hat uns Jesus immer wieder gemalt. Der alle Opfer bringt für uns. Der in seiner suchenden Liebe keinen abschreibt, keinen loslässt, keinen vergisst. Darum können Sie Ihr Lebensschicksal ganz getrost ihm in die Hand legen. Vater, du machst recht. Du weißt, was mich bewegt und du weißt, was ich brauche. Ich überlasse es dir, wie du meine Sachen zum Ende führst. Ich vertraue dir blind. Und das ist so wunderbar, wenn man das sagen kann: Herr, ich lass dich jetzt einfach machen. Das mag sein, dass Gott nicht auf unsere Gebete so antwortet, wie wir es gerne hätten. Und es ist sogar so bei Christen, dass Gott manchmal genau das tut, was uns nicht passt. Aber wir sind am Ende immer die Beschenkten. Und jeder Weg, den er führt, der ist ein guter Weg. Und das weiß ich, weil ich die Liebe Jesu kenne. Und da will ich immer nur auf ihn blicken und ihm danken und sagen, das ist so gut, dass ich weiß, du führst meine Sache hinaus. Ich darf dir blind vertrauen, es wird alles gut. Noch ein letztes. Beten ist einfach die Tür öffnen. Wir machen so gern das Missverständnis, als ob das wäre, wie wenn Kinder vor Weihnachten ihren Wunschzettel schreiben an das Christkind, das hätte ich noch gern und da noch was. Sind ja meist so maßlose Bitten drauf. Vielleicht ist das das Missverständnis. Es gibt ja in allen Religionen der Welt Gebet. Aber das ist anders. Ist da jemand, der hört? Kann ich da meinen Willen unter den Willen des ewigen Gottes stellen? Und dann ist das noch beim Beten wichtig. Was will ich denn eigentlich? Meine Wünsche abliefern, da steht ganz am Ende der Bibel ein großes Wort, Jesu. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lange bevor Sie anfangen zu beten, da hat Gott ja eine Fülle von Gedanken, was er Ihnen alles Gutes noch schenken will. Sie fangen doch nicht erst an, das Schöne und Große in ihr Leben hereinzunehmen, sondern Gott hat doch zuerst die Idee gehabt, der sie geschaffen hat. Und wenn sie anfangen zu beten, denken sie immer dran, ich will jetzt einfach mal die Türen aufmachen, dass Jesus in mein Leben einziehen kann. Ich will gar nicht anfangen mit einer Fülle von Worten und Bitten und Wünschen ihm vorzutragen. Ich will mich einfach freuen, dass er da ist, dass er zu mir kommt, dass er bei mir Wohnung sucht. Und dass mein enges und begrenztes Leben Raum für Jesus bietet. Wir wollen ja diese Abende immer so gestalten, dass wir das ganz klipp und klar sagen, was bei Jesus so vorrangig immer wieder drin war. Es braucht in unserem Leben eine ganz klare, bewusste Einladung zu Jesus, wo man sagt, komm Jesus, ich möchte dir gehören. Man rutscht nicht ins Christentum hinein, irgendwie automatisch und durch Vererbung. Ich muss sagen, ich will dich, Jesus. Komm du in mein Leben. Und das Gebet ist der Anfang eines Lebens mit Jesus. Einer der großen Christen des vorigen Jahrhunderts, der hat gesagt, die Christen erkennt man am Beten wie die Vögel am Fliegen. Das ist so ihr Element, in dem sie leben. Ach, ich wünschte mir, dass sie ganz neu anfangen, Lehrling bei Jesus zu sein und entdecken, was das ist. Der ewige Gott will sich ihnen ganz schenken. Amen.